Ich bete noch vor der Predigt. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir dieses Wort immer noch haben, nach der ganzen langen Zeit, dass wir immer noch in dein Wort schauen dürfen, dass du uns abholst mit deinem Wort, dass du uns zurüstest, korrigierst, ausrichtest. Und das möchte ich dich auch bitten für die folgenden Gedanken. Ich möchte dich bitten, Herr, dass dein Wort Eingang findet in unsere Herzen und uns erfüllt. Amen. Wir müssen in unserem Lebensalltag immer wieder Entscheidungen treffen. Und natürlich stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien treffen wir unsere Entscheidungen? Wir müssen uns immer wieder entscheiden, wenn wir was kaufen wollen. Wir müssen uns immer wieder entscheiden, wenn es darum geht, was ist heute zu tun, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Oder auch, wenn wir uns dafür entscheiden müssen, wofür möchte ich mich einsetzen, wofür möchte ich mich engagieren. Und die Gründe, die uns zu der einen oder anderen Entscheidung führen, sind sicherlich sehr vielfältig und auch sehr individuell. Aber ich glaube, es gibt so eine Sache, die uns immer wieder leitet in unseren Entscheidungen, eine Sache, die uns, glaube ich, allen gemein ist, also mir vor allen Dingen auch. Es ist immer die Frage, was bringt mir das? Was habe ich davon? Ganz normal, ganz natürlich. Was bringt mir das, wenn ich irgendwas Neues kaufe? Was habe ich davon? Was bringt mir das, wenn ich mich für die und die Sache entscheide, für die und die Sache engagiere? Was habe ich davon? Unser ganzes Leben ist immer wieder davon geprägt, dass wir Kosten und Nutzen abwägen in unserem Alltag. Und diese Überlegung, was habe ich davon, soll uns auch leiten in dem Text, den ich heute mitgebracht habe und der meiner Predigt zugrunde liegt. Den Text habe ich ausgewählt, weil er ganz gut in die Zeit passt, in der wir uns heilsgeschichtlich bewegen. Wir sind in der Passionszeit, wir sind noch in der Situation, die Bibel beschreibt, wo Jesus noch nicht in Jerusalem eingezogen ist. Die Konflikte haben sich noch nicht verschärft, aber es ist klar, dass was passieren wird. Und das macht Jesus seinen Jüngern auch deutlich. Und ich habe uns mitgebracht einen Text, den wir in allen drei Evangelien, nicht in allen vier, aber in allen drei Evangelien, den sogenannten synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas finden, also eine Geschichte, die drei Evangelisten parallel erzählen. Und ich möchte uns die Geschichte aus dem ältesten Evangelium vorlesen, aus dem Markus-Evangelium. Und ihr findet die Geschichte zum Mitlesen in Markus 10. Und hier lese ich die Verse 35 bis 45. Und ich lese so ein bisschen älteres Deutsch vor aus meiner alten, guten Züricher Bibel. Die ist so ein bisschen ursprünglicher noch in der Sprache. Und Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, gehen zu ihm hin und sagen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Da sagten sie zu ihm: Verleihe uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, womit ich getauft werde? Sie aber sagten zu ihm: Wir können es. Da sprach Jesus zu ihnen: Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, womit ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern denen wird es zuteil, welche es bereitet worden ist. Als die 10 das hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Und Jesus ruft sie zu sich und sagt zu ihnen: Ihr wisst, dass die, welche als Fürsten der Völker gelten, sie knechten und ihre Großen über sie Gewalt üben. Unter euch ist es aber nicht so, sondern wer unter euch groß sein will, sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, sei der Knecht aller. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, damit ihm gedient werde, sondern damit er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ein etwas längerer Text, aber ich glaube, ihr kennt ihn auch ein bisschen, es ist nicht so ganz neu für euch. Diese 10 Verse sind in dieser Züricher Bibel, aus der ich gerade vorgelesen habe, in 2 Abschnitte gegliedert. Es gibt also nochmal einen Abschnitt und dadurch gibt es auch 2 inhaltliche Sinnabschnitte. Der erste Abschnitt wären die Verse Markus 10, 35 bis 40. Das ist diese Geschichte, wo Johannes und Jakobus zu Jesus gehen und ihm sagen, Herr, wir wollen einen richtig dicken Gefallen von dir haben. Mach mal was Gutes für uns. Und sie bitten ihn darum, dass sie zur Rechten und zur Linken Jesus sitzen dürfen in der Herrlichkeit. Zur Rechten und zur Linken sitzen. Naja, kann man machen, ne? Mein rechter Platz ist frei, ich wünsche mir die Marion herbei oder wen auch immer, ne? Kann man machen. Wenn das in der Bibel steht, dann steckt da eine hintere Bedeutung mit drinnen. Da geht es nicht einfach darum, irgendwo neben einem zu sitzen, den man gerne mag und den man gerne an seiner Seite hat, sondern wenn die beiden Söhne des Zebedäus um diesen kleinen Gefallen bitten, geht es um etwas ganz Großes. Und die Menschen, die damals dieses Evangelium gelesen haben oder auch die Geschichte bei Lukas oder bei Matthäus gelesen haben, die haben sofort ein Bild vor Augen, wenn sie das lesen. Weil wer sitzt, erhoben sitzt, in der Herrschaft sitzt, der ist ein König. Der ist vielleicht sogar der Kaiser in Rom. Wer sitzt und Leute zur Rechten und zur Linken sitzen hat, ist jemand, der regiert. Das ist jemand, der Recht spricht. Wenn im römischen Recht ein Richter über einen Verurteilten richtet oder anklagt oder verklagt, dann sitzt der Richter immer erhoben auf einem Stuhl. Zur Rechten, zur Linken sitzen seine Gehilfen. Das heißt, wer sitzt, erhoben sitzt, regiert oder richtet. Das heißt, diese beiden netten Jungs fragen nicht danach, sollen wir in der Mittagspause zusammensitzen am Tisch und lecker was essen und ein bisschen erzählen, sondern die fragen, Herr, tu uns einen Gefallen. Wir wollen mit dir regieren und wollen mit dir richten. Wow, Hammer. Und die Jünger, die anderen 10, haben das genauso verstanden. In meiner Züricher Bibel heißt es so ein bisschen nett, sie wurden unwillig. Ich würde sagen, die hatten so einen Hals. Die hatten so eine Krawatte, die waren stinkesauer. Ja? Und das ist genau diese Reaktion, die auch gerecht ist. Jesus hat 12 Jünger berufen. 12. Und 2 nehmen sich raus und sagen, okay, wir sind alles Jünger, aber wir wollen noch ein bisschen besser sein. Wir wollen mit dir richten. Das heißt, nicht wir 12, sondern Jesus, Jakobus und Johannes und die anderen sind ein bisschen darunter. Über die richten wir dann auch schon. So ein Hals. Die sind stinkesauer. Und Jesus weiß natürlich, worum es geht. Und der hört auch raus, was die eigentlich meinen, worum es den beiden geht. Und deswegen versucht er, die ganze Situation zu klären und nimmt sich die Zeit, nimmt sich die Jünger zu sich, um jetzt diesen Konflikt innerhalb der Jüngerschaft aufzuklären, zu glätten und die Jünger neu auszurichten, dass sie wieder einen klaren Blick nach vorne bekommen. Was ich toll finde an dieser Erzählung bei Markus, ist, dass wir hier Jünger erleben, die nicht alle mit dem Heiligenschein durch die Gegend laufen. Wir erleben Jünger, die alle unterschiedlich sind. Das sind 12 absolute Individualisten. Und auch der Jakobus und der Johannes sind absolute Individualisten. Und wir lernen die kennen in der Bibel. Markus erzählt nicht nur an dieser Stelle von den beiden, sondern es gibt noch eine andere Stelle. Und das Witzige ist, als Jesus diese Jünger beruft, beruft er sie als Persönlichkeiten mit ihrer individuellen Geschichte, mit ihrer individuellen Persönlichkeit, mit ihrer individuellen Begabung, all das, was sie mitbringen, auch mit ihren individuellen Schwächen. Er beruft keine Typen, sondern er beruft Menschen, Persönlichkeiten. Und er beruft sie und gibt den beiden Brüdern, die Söhne des Zebedäus, einen Namen. Die kriegen sozusagen einen Jesusnamen, einen Spitznamen. Und der Name, jetzt muss ich mal gerade suchen, wo ich den habe, der Name ist ziemlich lustig, finde ich. Da habe ich ihn. Er nennt sie Boanerges. Hä? Sagt uns nichts, mir auch nicht. Er nennt diese beiden Brüder Boanerges. Und Boanerges heißt übersetzt Donnersöhne. Das sind Freaks. Donnersöhne, hey, die haben Feuer im Hintern. Das sind nicht so, ja, kommst du heute, ich komm zu morgen. Und dann gibt es nämlich eine Geschichte, wo klar wird, wo dieses Temperament dieser beiden so richtig knallt, diese Donnersöhne. Es gibt eine Begebenheit, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und er kommt in ein Dorf, wo Samaritaner wohnen. Und diese Samaritaner sind unter den Juden so Leute, da weiß man nicht so richtig, wie die drauf sind. Die sind so religiös nicht sauber. Da macht ein guter Jude, macht dann einen Bogen drum. Die sind nicht so okay. Und das erlebt Jesus mit seinen Jüngern auch. Die werden also dann in diesem Dorf auch ziemlich außen vor gelassen. Es heißt in der Bibel, es ist ein ungastliches Dorf. Es ist ein Dorf, wo Jesus nicht willkommen geheißen wird und seine Jünger auch nicht. Die werden quasi rausgeschmissen. Und die beiden, Jakobus und Johannes, haben eine gute Idee. Die sagen Jesus, Herr, willst du, dass wir Feuer vom Himmel fallen und das Dorf verzehren lassen? Donnersöhne, so sind die drauf. Das Dorf war blöd zu denen, die haben die geschnitten und die Antwort kann nur eine sein, wir machen das platt. Hören wir heute aus dem Nahen Osten, da ist das gang und gäbe, da wird platt gemacht, was einem nicht gefällt. Die beiden, voller Temperament, und das zieht sich wie so ein roter Faden durch, aber sie gehören zum Jüngerkreis. Jesus behält sie unter seinen Jüngern, hat sie ausgewählt mit diesem feurigen Temperament. Und jetzt erdreisten die beiden sich, um eine Gunst zu bitten. Sie wollen rechts und links von ihrem Herrn sitzen, der einst in der Herrlichkeit. Und wenn sie das bitten, dann haben sie eine Idee im Kopf, warum sie das bitten. Und diese Idee ist im Grunde verknüpft mit zwei Blickrichtungen. Die erste Blickrichtung ist ihre Sicht auf Jesus. Wer ist Jesus? Und ich glaube, wenn wir die einzelnen Jünger befragen würden, den Petrus und ich weiß nicht, dann würden wir immer einen Ticken eine andere Antwort bekommen. Das zieht sich durch die Evangelien wie ein roter Faden, dass die Jünger Jesus folgen, die leben mit Jesus, die erleben tollste Sachen, die machen Wunder. Und trotzdem bleibt für die Jünger immer wieder die Frage, wer ist dieser Jesus? Die einen halten ihn für einen guten Lehrer, die anderen für einen Rabbi. Aber wer Jesus wirklich ist, erschließt sich den Jüngern nicht. Die beiden haben aber eine Idee von Jesus. Für die beiden ist Jesus der König, der Messias, der kommen wird und regieren wird. Das ist das, was die Juden vom Messias erwarten. Der wird kommen und der wird die Römer rausschmeißen und der wird alle Ungläubigen rausschmeißen und dann wird er sich auf den Thron setzen und zwar ganz oben. Und wird regieren und Gericht halten. Und dann ist es cool, wenn man mit dem da oben sitzt. Klar, ganz oben an der Macht. Das ist deren Idee von Jesus. Und daraus schließt sich eine andere Perspektive. Und das führt uns so ein bisschen an meine Eingangsfrage zurück. Was hat die beiden motiviert, mit Jesus mitzugehen? Kosten, Nutzen. Was habe ich denn davon, mit dem Jesus zu gehen? Wenn das der König ist, ist jetzt nicht so lustig mit Jesus. Man weiß nicht so richtig, wo man pennen soll, man ist nur unterwegs, man verlässt seine Familie. Aber irgendwann habe ich was davon. Dann geht die Gleichung auf und ich werde mitregieren, an der Macht sein, ganz oben sein. Und genau diese Haltung kommt in dieser Frage raus. Die Motivation der Nachfolge ist, mit am Drücker zu sitzen. Anteil zu haben an der Regierung, die dann kommt, Anteil zu haben am Gericht. Und Jesus hört genau das raus und er kennt die beiden, er weiß das. Und er reagiert in seiner Antwort genau auf diese komische Perspektive, die die beiden so ans Tageslicht bringen. Und er sagt ihnen, ihr wisst nicht, ihr habt überhaupt nicht verstanden, worum es mir geht. Ihr wisst überhaupt nicht, worum ihr bittet. Ihr bittet um etwas und habt überhaupt keine Ahnung, worum es eigentlich geht. Vers 38 ist das. Und er sammelt seine Jünger um sich, um nochmal ganz klar zu machen, worum geht's mir eigentlich? Wie sieht denn das Ranking in Gottes Augen aus? Was ist denn nun ganz oben und was ist ganz oben, unten? Worum geht es? Und Jesus macht zwei Sachen klar. Er spricht hier von Taufe und er sagt, die Taufe, die ich empfange, sagt er, und er spricht der Kelch, aus dem ich trinke. Das ist, Kelch denkt mir sofort ans Abendmahl. Also er nimmt zwei Themen raus, die ganz wichtig sind, die Taufe und das Abendmahl. Und er sagt ihnen ganz klar, Leute, wenn ihr mir nachfolgt und meint, es reicht, wenn ihr diese Formalien erfüllt, also ihr seid getauft, ihr nehmt am Abendmahl teil und dann seid ihr im Boot, dann habt ihr euch geschnitten. Das ist wichtig. Aber es berechtigt nicht alleine irgendwo mitspielen zu dürfen oder ganz dicht dabei zu sein. Wenn ihr getauft seid und Abendmahl haltet, heißt das lange nicht, dass ihr ganz dicht bei Gott seid oder verstanden habt, worum es geht. Vielleicht punktuell, aber nicht wirklich. Und Jesus sagt den Jüngern, es geht eigentlich um was ganz anderes. Es geht um eine grundsätzliche innere Haltung. Es geht nicht darum, irgendwelche Dinge zu erledigen. Ja, abgehakt, ja, taufen, abgehakt. Ich nehme Abendmahl teil, abgehakt, ich gehe auch sonntags meistens in die Gemeinde, abgehakt, also alles gut. Er sagt, darum geht es nicht, das ist alles wichtig, keine Frage. Aber es geht um eine innere Haltung. Und diese innere Haltung vertieft er jetzt in dem zweiten Abschnitt. Und er sagt ihnen und stellt nun das Thema Herrschaft, Macht in den Mittelpunkt. Er sagt ihnen, Ihr klebt immer noch an den Bildern, die ihr hier vor Augen in eurer Welt seht. Das ist das, was ihr erwartet, auch von mir. Ihr erwartet, dass ich genauso bin wie die Kaiser, wie die Diktatoren, wie die Despoten, für alle die, die jetzt richtig die großen Maxe sind in der Politik, die mit Armeen aufmarschieren und den Leuten klar sagen, wo es lang geht, ansonsten bringen sie um. Und er sagt, genauso funktioniert es bei mir nicht. Das Interessante ist, und das führt uns jetzt in die Passionszeit hinein, dass dieser Streit, dieser Konflikt der Jünger genau in eine Situation geht, aufbricht, wo Jesus zwei, drei Verse davor den Jüngern sagt, ich werde leiden müssen. Ich werde nach Jerusalem ein und es wird was Schlimmes passieren. Er kündigt das dritte Mal an, dass er leiden muss. Das haben die gerade gehört. Das hatten die im Öhrchen noch drin. Ne? Und dann fangen die an zu streiten, wer denn bei der Herrschaft dabei sein darf. Nichts gerafft. Das führt uns in diese Passionszeit hinein. Es ist so lustig, finde ich, weil 3 ist ja bei uns auch so eine spezielle Zahl. Ne? Also aller guten Dinge sind drei, ne? Das ist ja so eine, ne? Oder in der Pädagogik auch sehr gerne, ne? Dreimal, ne? Danach ist aber Schluss, ne? Die Kinder zählen schon mit dann immer, sagen dann zweieinhalb, zwei, drei Viertel. Also die drei, das ist eine ganz wichtige Zahl. Und auch hier kommt sie wieder vor, im Markus-Evangelium, das dritte Mal kündigt er das an. Wir haben das schon dreimal gehört, dass Jesus gesagt hat, Leute, es wird was passieren, ich werde leiden müssen. Und die Reaktion ist, hey, wer ist unter uns der Größte? Wer darf mitmachen in der Regierung, wenn es dann richtig losgeht? Nichts gerafft. Und dann geht Jesus weiter und sagt, meine Regierung, meine Macht ist was ganz anderes als das, was ihr in der Welt erlebt. Komplett. Und es ist nicht nur anders in Nuancen, es ist nicht nur in Schattierungen anders. Jesus ist nicht ein bisschen besser als die Herrscher der Welt, sondern er stellt das ganze System komplett auf den Kopf. Er ist total anders, plus, minus, schwarz, weiß, ganz anders. Und er sagt, wer unter euch groß sein will, wer unter euch wirklich richtig ganz oben sein will, der sei der Diener aller. Hier steht Diener und Knecht. Ein Knecht ist so jemand, da sage ich, hey, mach mal, und der macht. Das ist Jesus Ranking, das ist Jesus Vorstellung auch von seiner Tätigkeit. Da geht es nicht darum, auf dem Thron zu sitzen und zu richten, sondern es geht darum, zu dienen. Und das wollen die Jünger überhaupt gar nicht hören. Ich komme zum Schluss. Der Text konfrontiert mich und uns heute Morgen eigentlich mit verschiedenen Fragen. Es geht in dem Text, so habe ich es rausgehört, eigentlich um erstmal die Frage, welches Gottesbild habe ich? Was ist dein Gottesbild? Was ist mein Gottesbild? Was erwarte ich von Gott? Jetzt könnt ihr sagen, ja, wissen wir doch alle, ne? Wir haben doch die Bibel und so weiter. Ich glaube, dass wir neben all den Dingen, die wir aus der Bibel kennen, immer auch noch so ganz eigene Bilder von Gott haben und auch ganz eigene Erwartungshaltungen von Gott haben. Und aus diesem Bild, was wir von Gott haben, resultiert unsere Erwartung an unseren Glauben. Was motiviert mich in der Nachfolge? Wie sieht meine Kosten-Nutzen-Rechnung aus? Bin ich dann ganz begeistert von Jesus, wenn jedes Gebet erhört wird? Wenn mein Leben immer so auf der Erfolgsspur ist, wenn alles fluppt? Naja, und wenn es mal nicht fluppt, dann ist mir Jesus egal. Ist es meine Wunscherfüllungsmaschine? Manchmal habe ich das Gefühl, geht mir das so? Und dann muss ich sagen, hey, halt, du bist völlig auf dem Irrweg. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir heute mitnehmen sollen und dürfen, immer wieder zu hinterfragen, was erwarte ich von Gott? Was ist mein Bild von Gott? Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch meine Motivation im Glauben immer wieder zu hinterfragen. Ist das auch hinterlegt mit so einer Kosten-Nutzen-Rechnung? Ich predige so und so oft im Jahr, dann möchte ich aber auch das und das dafür haben. Und ich glaube, es ist erstmal natürlich so zu denken, aber wir müssen auch da uns immer wieder korrigieren und fragen, worum geht's eigentlich? Die Kids, die haben einen Spruch, den fand ich am Anfang sehr böse, aber eigentlich ist der gar nicht so dumm. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, wenn die ganz frech sind, dann sagen die manchmal, ey, bin ich Jesus oder trage ich Sandalen? Habt ihr das schon mal gehört? Kennt ihr, ne? Bin ich Jesus oder trage ich Sandalen? Das wird gesagt, wenn die irgendwas machen sollen, wo sie gar keinen Bock drauf haben und denken, also das ist wirklich zu blöde, bring den Müll runter oder so. Oder manchmal auch, wenn so Fragen kommen, wo man keine Idee hat, ey, ich kann doch nicht alles wissen. Bin ich Jesus? Das ist eigentlich ein böser Spruch, über den ich mich oft geärgert habe, aber eigentlich steckt ganz dahinter eine ganz gute Idee. Nämlich wirklich die Frage, was würde denn Jesus tun? Was wäre denn, also ich bin nicht Jesus, aber was würde Jesus tun? Und das ist ein Spruch, ich weiß, dass einige von euch das so als Armbändchen haben. Gibt es nicht ein Armbändchen, was man schön auf Freizeiten kriegen kann oder auf großen. Da steht drauf WWJD. WWJD. Und das ist eigentlich ein guter Spruch. Da steht nämlich drauf, What would Jesus do? Oder, was würde Jesus tun? Und darum geht es letztlich. Es geht hier nicht um Erwartungshaltung. Es geht nicht darum, dass ich ein Bild habe von Gott und dem hinterherlaufe. Es geht letztlich um Nachfolge. Und Nachfolge bedeutet, dass ich mich orientiere an dem, dem ich nachfolge, dass er mir meine Maßstäbe zurechtsetzt und dass ich in allen Situationen letztlich zu dem Punkt komme, was würde Jesus tun? Wie würde Jesus in dieser Situation entscheiden? Und das ist eine tolle Hilfe, die wir an die Hand bekommen, selber gute Entscheidungen zu treffen. Nicht immer zu fragen, wo ist mein Nutzen, sondern was würde Jesus tun? Und ich glaube, dass es keine Antwort gibt, wenn wir so leben, wenn wir uns so entscheiden, die uns letztlich überfordern würde, die uns letztlich immer nur zu Opfern machen würde. Und ich glaube, dass es zu guten Entscheidungen führen würde. Passionszeit, das hatte ich schon mal in der Predigt gesagt, ist ja auch eine Zeit des Loslassens. Und ich glaube, wenn wir überlegen, was können wir auch alles loslassen, um letztlich auch klarer zu werden, klarer für unser Leben, klarer auch für Entscheidungen, dann ist es vielleicht auch gut, Erwartungshaltungen, Bilder, Bedingungen loszulassen, die wir gegenüber Gott haben und uns zu öffnen für das, was Gott uns schenken will. Und ich glaube, dass Gott uns viel schenken will, viel mehr, als wir ihm zutrauen. Und gerade an Punkten, wo ich keine Erwartungshaltung habe, wo ich es nicht erwarte. Amen.